dafür muss man aber die Konzerte auch anders gestalten, als sie gemeinhin gestaltet werden. Ich glaube, man muss den Raum mit in das Konzert integrieren. Oftmals, wenn ich die Möglichkeit habe, nehme ich das Ensemble oder nehme ich die Musiker und stelle sie in die Mitte und nehme das Publikum außenrum herum, sodass alle auf die Mitte hin konzentriert sind. Und in der Mitte ist nichts, da ist eine Leere. Und alle sind auf diese Leere hin, auf dieses Geheimnis hin, sage ich jetzt mal etwas im übertragenen Sinne, ausgerichtet. Und auch das schafft Stille. Und ganz oft erlebe ich, dass Menschen dann aus diesen Konzerten rausgehen und sagen, sie sind so ruhig geworden. Sie sind komplett anders reingegangen, als sie rausgegangen sind am Ende. Und das, finde ich, ist das schönste Kompliment, das man dann machen kann.
Er ist ein Stimmenjunkie. Er lauscht. Hörspiel, Radio, Gesang, Lesung. Es menschelt gehörig in seinem Podcast Fette Stimmen, bei dem der Mensch hinter der Stimme und die Stimme hinter dem Menschen zu Wort kommen.
Mein heutiger Gast bei Fette Stimmen ist Lyrus. Schön, dass du da bist.
Wolfram, vielen Dank für die Einladung.
Was hat dieser Name auf sich? Wo kommt dieser Name her?
Ich bin Komponist, habe schon sehr früh angefangen zu komponieren, an einem Jesuitenkolleg, an dem ich als Schüler war. Und da gab es ein Schülerkonzert, da war ich so 14 oder 15. Und am nächsten Morgen, an diesem Schülerkonzert, habe ich ein eigenes Stück gespielt. Und am nächsten Morgen kam dann der Lateinlehrer in den Unterricht und sagte, ja, er wäre ja gestern in dem Konzert gewesen und das hätte ihm meine Musik sehr gefallen und die hätte sowas Lyrisches an sich. Und dann, naja, wie das dann so ist, dann einer meiner Mitschüler und zog so die Augenbrauen hoch und sagte, oh, der Lyrus. Und da hatte ich den Spitznamen dann weg, auch mit diesem langen Ü, deshalb ist dann in der Schreibweise später nach dem Ü dann noch ein H mit reingekommen, um das zu verdeutlichen. Und ja, das hatte ich dann bis zum Abitur, hatte ich diesen Spitznamen dann weg. Er gefiel mir nicht so, weil er offensichtlich auch dazu gedacht war, mich ein bisschen damit aufzuziehen. Und ja, aber ich habe dann später irgendwann den Wunsch gehabt, meine Sachen unter einem Künstlernamen zu veröffentlichen. Und dann habe ich mich an diesen alten Namen erinnert und merkte, oh, der hat viel mit meinen Anfängen auch zu tun und hat tatsächlich was mit meiner Musik auch zu tun. Ich fand die Beobachtung dieses Lateinlehrers, dieses Paters, die war durchaus auch zutreffend und dann wurde das mein Künstlername.
Das heißt, du hast zu Schulzeiten schon komponiert, wurde dir das in die Wiege gelegt, die Ader für Musik?
Ich habe früh wie das so oft ist, man beginnt als Kind mit Klavierunterricht, da war ich 6, glaube ich, und habe durchaus meine Schwierigkeiten damit gehabt. Also das mit 9 hörte ich dann wieder auf, weil es für mich eigentlich eher eine Quälerei war. Ich musste es tun. Mein Vater ist sehr musikalisch, der hatte auch einen Flügel zu Hause stehen und so. Und ich hatte Schwierigkeiten damit, aber dann selber, als ich dann 11 oder 12 war, wollte ich aus eigenem Antrieb dann wieder anfangen. Und bin dann aber mit 13 auf dieses Jesuitenkolleg gekommen. Es gab ein bisschen familiäre Schwierigkeiten und dann bin ich von zu Hause weg und habe dort in dem Augenblick, wo ich eigentlich da war, habe ich angefangen, Musik zu schreiben. Offensichtlich einfach ein Befreiungsimpuls, das dringende Bedürfnis, einen neuen Weg für mich zu finden. Und dann hatte ich das Glück, dass ich einen Musiklehrer hatte, der das bemerkte und der auf der einen Seite mich im Rahmen des Schulunterrichtes auch an klassische Musik heranführte. Ich selber kam eigentlich, also meine Musik kam eher aus der Unterhaltungsmusik, Popmusik, durchaus Mainstream-Pop, was damals eben so lief. Und er führte uns die Matthäus-Passion von Bach vor, was für mich ein absolutes Erweckungserlebnis war. Dieser Eingangschor, kommen wir sicherlich noch im Laufe des Podcasts dazu. Und der brachte mir aber auch ein bisschen Musiktheorie bei, Stimmführungsregeln, solche Sachen. Und gab mir aber auch die Möglichkeit, da er selber auch Leiter des Schulchores war, gab er mir dann auch die Möglichkeit, als er dann sah, okay, jetzt sind so die die Möglichkeiten sind jetzt da. Dann gab er mir irgendwann die Möglichkeit, dann eben auch eigene Stücke mit diesem Schulchor aufführen zu lassen. Und das, ich wurde da gut gefördert. Das war schon sehr, sehr schön. Und dann dieser besagte Lateinlehrer, der wiederum war an dieser Schule auch für das Schultheater zuständig. Ja. Und fragte mich dann eben auch dann, da war ich dann schon kurz vorm Abitur, ob ich für diese Schultheaterproduktion nicht auch die Musik schreiben könnte und so. So kam dann eins zum anderen und dann durch diese ganzen guten Umstände wuchs dann bei mir dann auch der Wunsch, Musik zu studieren, und das habe ich dann in Freiburg auch gemacht.
Und stand für dich schon immer fest, dass es Komposition sein soll, oder ja, hättest du dir auch andere musikalische Wege vorstellen können?
Nein. Ich habe immer gerne gesungen, das ja. Ich hatte dann auch mal so eine ganz kurze Phase, wo ich dann die Vorstellung hatte, auch vielleicht Sänger werden zu können. Das dauerte dann aber nicht allzu lang. Ich denke auch, dass ich auch als Dirigent, habe ich dann auch lange gearbeitet, und als Chorleiter insbesondere, habe ich auch so meine Skills, aber es war letztendlich immer Komposition, leider auch während des Studiums. Ich habe auch während des Studiums so viel dann gemacht, dass ich dann teilweise auch so Teilprüfungen dann übersehen habe, und dann wurde es gegen Ende des Studiums immer etwas eng mit den ganzen Abschlussprüfungen. Also es war schon immer ein großer Teil meines Wirkens, ja.
Und die menschliche Stimme hat es dir angetan, also in vielen deiner kompositorischen Werke ist sie sozusagen das tragende oder das ausfüllende Instrument. Wie würdest du deinen Stil, deine Musikrichtung, deine Komposition beschreiben? Kann man das klassifizieren, klingt vielleicht zu negativ, wie würdest du das mit deinen Worten beschreiben, dein kompositorisches Schaffen?
Man muss jetzt dazu wissen, dass meine musikalische Wirkungsweise war, wie ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich kam eigentlich aus der Unterhaltungsmusik, das heißt auch elektronische Musik, Synthesizer, diese ganzen Sachen, und auf der anderen Seite klassische Musik. Und dass diese Spaltung war schon in der Schule etwas angelegt. Dieser Musiklehrer, dieser besagte, hatte natürlich eher diese klassische Musikrichtung im Kopf. Und für Popmusik, da gab es dann Bands, da konnte man dann zwar mit einer Band auftreten, aber diese beiden Wege, liefen schon immer parallel. Und deshalb ist es jetzt etwas schwierig. Ich müsste diese Frage wahrscheinlich jetzt für den klassischen Bereich eher beantworten. Und da ist es schon sehr, sehr stark auf Chormusik ausgerichtet. Ich glaube, man nennt das, man nennt sowas Neo-Impressionismus. Mhm. Also ich habe mal irgendwo gelesen, dass man Morten Lauritsen, solche Musiken, die ordnet man so bei Neo-Impressionismus ein. Also so eine Musik, die durchaus davon geprägt ist. Was ich sehr gerne mag, ist, das sind so kleine Dissonanzen in der Mitte des Satzes, sodass der ganze Satz, es ist schon diatonische Musik, aber mit so kleinen Sekunddissonanzen in der Mitte des Satzes fängt diese Musik so an zu schweben. Und das ist, glaube ich, das, was man mit Neo-Impressionistisch dann versuchte, journalistisch irgendwie in der Schublade zu verfrachten.
Passt auch wieder zu deinem Künstlernamen, finde ich. Lyrus hat auch sowas Schwebendes.
Ja, genau.
Wenn man sich so auf deiner Website umschaut, dann sitzt du in einem Raum umzingelt von Tasteninstrumenten, die ich gar nicht alle beschreiben könnte, was das so alles ist. Ist das, also wo komponierst du, ist die erste Frage, wenn du komponierst. Und gibt es bestimmte Schaffensphasen oder Zeiten, in denen du komponierst?
Ich komponiere zu Hause. Ich habe mir meine Wohnung quasi in ein Tonstudio umgewandelt. Da gibt es einen sehr großen Raum, und der ist als Studio einfach eingerichtet. Da stehen diese ganzen besagten Instrumente. Dort komponiere ich, genau. Und die Instrumente, die du jetzt meintest, das sind verschiedene Klaviere. Es ist ein recht altes, sehr schönes, weich klingendes Harmonium, das ich auch in Konzerten einsetze. Es sind aber eben auch elektronische Instrumente, Synthesizer. Also das ist tatsächlich eher die ich setze diese Instrumente auch durchaus mit einem, mit meinem Vokalensemble ein, die eher klassisch ausgerichtet sind. Also ich versuche schon, diese beiden Sphären mehr und mehr miteinander auch zu vermischen. Das ist nicht ganz einfach, auch aus tontechnischen Gründen nicht. Können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen, weil ich das ein sehr, sehr spannendes Thema finde. Aber da arbeite ich im Grunde. Und ja, und deine Frage nach den, wann ich arbeite.
Genau, gibt es so, also arbeitest du nur nachts oder kannst du, bist du ein Frühlingsarbeiter? Oder also, naja, manche Menschen haben Musen, die sie brauchen, um die Schaffenskraft ja, auszunutzen.
Ich glaube, wenn man das ernsthaft betreibt, es wird dir wahrscheinlich jeder Künstler, sei es jetzt ein Musiker, sei es ein Maler, sei es ein Schriftsteller, wird dir wahrscheinlich das Gleiche sagen. Du musst jeden Tag immer dran sein. Das ist ein ständiger Arbeitsprozess. Und immer zu arbeiten, wenn dir gerade mal danach ist, und es zu lassen, wenn dir gerade nicht danach ist, dann wird man vermutlich nicht sehr weit kommen. Also ich arbeite wirklich jeden Tag und habe da versuche einfach, ich stehe früh auf, ich bin Morgenmensch und fange sehr früh an zu arbeiten und habe einen relativ geregelten Tagesablauf, den ich auch versuche auch so einzuhalten.
Und ist es so, dass dir bestimmte Klänge im Kopf auftauchen, die du dann, wahrscheinlich schreibst du nicht auf Papier, sondern digital, also entsteht Klang im Kopf?
Also zunächst einmal, ich arbeite natürlich digital, allein auch mit den ganzen Musikern zusammenzuarbeiten, das kann man ja mittlerweile erst mit Notendruckprogrammen sehr gut machen. Aber es ist tatsächlich so, dass ich die Musik, auch gerade aktuell für ein sehr großes Chorwerk, schreibe ich alles handschriftlich. Das hat auch Gedanken, die ich aufschreibe, schreibe ich nicht digital auf, sondern das mache ich alles per Hand. Ich bin schon jemand, der glaubt, dass Hand und Gehirn und Ausführung, dass da ein Zusammenhang besteht. Und also, und ich mag auch, ich mag diese analogen Sachen, ich mag analoge Bilder, ich mag analoge Partituren, das
es muss noch knistern in
der Hand. Ja, genau, ja, das finde ich schön. Zu den Klängen im Kopf, also es entsteht vor allem eine Vorstellung von der gesamten klanglichen Eigenheit, auch wenn ich nach Musik suche. Also nicht nur in mir, sondern auch wenn ich schaue, was machen andere Komponisten so, dann habe ich oftmals eine ganz bestimmte Vorstellung von Klanglichkeit. Die muss noch nicht in einer Weise tonal geprägt sein, sondern es sind eher Klangfarben. Und wenn es um Chorklänge geht, ist es eher ein frauenlastiger Klang? Ist es ein sphärischer Klang? Liegen die Töne weit auseinander, sodass der Raum eher luftig ist? Oder ist es eher was Gedrungenes? Das sind eher so die Vorstellungen, die entstehen. Und und dann arbeite ich das aus, durchaus auch mit Instrumenten. Und so entsteht so eins aus dem anderen.
Und hast du Inspirationsquellen, also ziehst du dich auch zurück für 2 Wochen im Jahr, um Gedanken zu sortieren, die du schon zu Papier gebracht hast? Gibt es so Schaffensphasen?
Das greift beides immer ineinander und auch täglich. Also der Kompositionsprozess ist zumindest bei mir auch ein ständiger Reflexionsprozess. Was machst du da eigentlich? Und das ist nicht so aufgeteilt, dass ich quasi. Natürlich, wenn man jetzt ein größeres Werk in Angriff nimmt, dann bedingt das schon eine gewisse Planung im Vorfeld. Aber auch diese Planung muss ständig überprüft werden. Und du musst ständig gucken, ist das, was ich hier mache, stimmt das eigentlich noch? Ist das das, was es werden soll? Irgendwann fängt so eine Musik auch an, ihr Eigenleben zu führen und ihre eigene Kraft zu entwickeln. Und dann musst du als Komponist schauen, okay, du musst schon immer noch die Zügel in der Hand halten und wissen, okay, stimmt die Richtung noch, aber auf der anderen Seite auch gucken, dass du der Musik, die kommt, nicht im Wege stehst. Also es ist oftmals so, dass Konzepte muss man ein Stück weit machen, aber Konzepte stehen einem auch irgendwann im Weg rum und die Musik man lernt das im Laufe der Zeit einfach, dass die Musik immer noch das stärkste, die stärkste Kraft ist, der man einfach folgen muss. Und ja, insofern ist das auch ein ständig, auch eben ein täglicher Prozess und ein Prozess, der immer im Wechsel stattfindet.
Ich stelle mir das tatsächlich relativ schwierig vor, wenn man in der terminlichen Planung so ist, dass ja eine Komposition vielleicht auch irgendwann fertig sein muss, weil vielleicht schon ein Konzerttermin feststeht oder sowas. Das muss doch dann ein innerlicher Druck sein, zu wissen, ich bin vielleicht noch gar nicht so weit, weil das Werk noch in mir arbeitet. Hinten raus steht aber schon der Termin der Aufführung. Gibt es diesen Spagat manchmal?
Also zunächst einmal liegt es ja an mir, diese Termine festzulegen oder mir nicht vorschreiben zu lassen. Das ist das eine. Das zweite, auch das gehört, finde ich, ja, zur Berufsbeschreibung eines Komponisten oder eines Künstlers überhaupt dazu, dass, wenn es solche Deadlines gibt, dass man mit diesem Druck dann natürlich auch umgehen muss. Aber auch da, durch das tägliche Arbeiten bist du ständig im Fluss und du bist ständig am Aufschreiben. Du hast ständig Material, was du produzierst. Das geht in einen Tag, geht es mal schlechter, den anderen Tag kommst du kaum hinterher. Aber das ist einfach ein ja, es gehört zur Berufsbeschreibung eines Komponisten oder eines Künstlers dazu, dass du mit solchen Drucksituationen, glaube ich, auch umgehen können musst. Und ich finde das persönlich jetzt nicht als belastend. So, jetzt gerade bin ich dabei, vielleicht kommen wir da im Laufe des Podcasts noch, ich bin gerade dabei, ein Requiem zu schreiben für 5 bis 6 Chöre. Und der erste Chor trifft sich im Juni zu einem Probenwochenende. Das ist ein kleineres Vokalensemble mit 10 Sängerinnen und Sängern. Und da habe ich gesagt, okay, bis dahin werden Teile von den Sachen, die ihr singt, werden bis dahin fertig sein. Und dann habe ich mir gesagt, okay, bis dahin muss zumindest mal deren Sachen fertig sein, wenn möglich aber eben auch schon deutlich mehr, damit auch die Relationen sich ergeben können zwischen diesen einzelnen Chören. Also so geht man davor.
Lass uns gerne dabei bleiben. Also lass uns über aktuelle Projekte gerne reden. Ein Requiem, also eine Totenmesse, ist das dir ein Bedürfnis gewesen, mal ein Requiem zu schreiben? Oder ist das es gibt ja auch so wahrscheinlich Chorleiter, die sagen, es wäre doch mal schön, geh doch mal in diese Richtung. Wie kam es dazu?
Es sind sehr vielfältige Gründe, die dazu geführt haben. Also durchaus zum einen, was du gerade am Ende gesagt hattest, dass es nicht unpraktikabel ist, wenn man in Kirchen gehen will, Literatur zu schreiben, die dort auch gesungen werden sollte. Jetzt geht es mir speziell bei diesem Stück darum, eine Musik für große Kirchenräume zu schreiben. Also ich habe schon immer sehr, sehr gerne mit den Hallräumen auch gearbeitet und diese Hallräume auch zum Teil der Komposition werden lassen. Und in diesem aktuellen Projekt ist es so, dass wir das über mehrere Konzerte aufführen werden und wir werden am Schluss auch die gesamte Aufführung im Berliner Dom zur Uraufführung bringen. Und das ist ja nun, gerade der Berliner Dom ist bekannt dafür, dass er eine Akustik hat, die so ziemlich alles in vermulmen kann, was da irgendwie nur aufgeführt wird. Und gerade wenn es große Werke sind mit Orchester oder so, dann wird das so einer...
Es verschwimmt alles.
Es verschwimmt einfach alles, ja. Und, und wir haben... Also die ganze Planung ist noch sehr, sehr frisch. Wir haben tatsächlich, ich habe die Idee auf der Rückfahrt von Dresden an Silvester gehabt und dann habe ich hier ein paar sehr feine Menschen in Berlin und in Potsdam gehabt, die Chorleiter sind, mich bei diesem Projekt jetzt unterstützen werden. Und wir haben das ziemlich schnell geplant und ziemlich schnell kam die Überlegung, lass uns doch versuchen, das im Berliner Dom zu machen. Und dann haben wir dem dortigen Gremien einen Entwurf geschickt und die waren eben von dieser Idee insofern sehr, sehr angetan, weil sie eben um diese Problematik dieses Raumes, eben dieser Raumakustik auch wissen. Und als sie dann gelesen haben, dass es eine Komposition sein soll, die sich speziell mit solchen Überakustiken dann auch mal kompositorisch auseinandersetzt, waren die natürlich ganz begeistert und haben, haben sofort gesagt, sie wollen das unbedingt haben und die unterstützen uns da gerade sehr. ich bin auch extrem daran interessiert, das da auch aufzunehmen, diesen ganzen Raumklang auch aufnehmen zu können. Und es wird dann eben auch eine Komposition sein, die eben nicht eine Musik anbietet von 5 Minuten Dauerchorklang, sondern es werden eben Musiken sein, es werden Entwicklungsbögen sein, die dann auch mal in einer Pause enden. Und dann hat man die Möglichkeit, diese ganze Musik in diese Pause hinein zu folgen und zu warten darauf, wann kommt der nächste Klang, und mit solchen Sachen zu arbeiten. Das war mir wichtig, und deshalb, dafür bieten sich einfach große Kirchenräume an, und in Berlin natürlich speziell der Berliner Dom. Und dann ist es gut, wenn man da einfach ein Werk hat, das für solche Räume auch inhaltlich gedacht ist. So. Jetzt ist die nächste Frage natürlich, macht es in einer Zeit, in einer, ich sag mal, säkularen Zeit wie heute, wie kommt ein Komponist dazu, ein Requiem zu schreiben, also ein religiöses Werk, ein liturgisches Werk? Da komme ich zu einem Punkt, der mir oft in Chorkonzerten fehlt. Aber das ist eine sehr persönliche Sache. Ich sitze oft in Chorkonzerten drin. Das ist ganz egal, ob es jetzt Laienchöre sind oder ob es Konzertchöre sind. Und das ist immer die gleiche Situation. Du hast vorne den Chor, die stellen sich da auf, das ist alles wunderbar ausgeleuchtet, und du sitzt im Publikum und dann guckst du, wie die auftreten, und dann singen diese Chöre einfach ihr einstündiges Programm. Und oftmals ist es auch noch so, dass man nach jedem Stück dann auch noch klatscht, und am Ende geht man dann wieder raus, und es war auch alles wunderschön ausgeleuchtet, und dann kann man das Konzert gut gefunden haben oder nicht. Mir fehlt bei dieser Art etwas, was vielleicht in solchen Konzerten auch nicht vorgesehen ist, nämlich vielleicht das Spirituelle, das Geheimnis, dass die Möglichkeit, diesen Raum als solchen wahrnehmen zu können, ein bisschen zur Ruhe kommen zu können, diese Musik auch als etwas nutzen zu können, wofür sie eigentlich geschrieben würde. Also ich spreche jetzt vor allem von sakraler Musik, von religiöser Musik, von liturgischer Musik. Da höre ich dann einen Bruckner Os Justi, und es mag ganz schön klingen, aber es fehlt mir dieses Auratische darum herum. Und ja, das ist eben nicht nur die Musik, sondern es ist auch der ganze Raum, in dem wir da sind. Es ist das ganze Setting. Und das ist etwas, was ich in meinen Konzerten schon sehr früh begonnen habe aufzubrechen. Ich habe sehr früh damit begonnen, Konzerte in sehr dunklen Räumen stattfinden zu lassen. Ich habe grundsätzlich dafür gesorgt, dass das Licht ausgemacht wurde in den Kirchen, was bei den Kirchenoberen dann immer für reichliche Irritationen gesorgt hat. Aber wenn sie es dann mal erlebt haben, wie es ist, wenn ein Chor auftritt und nur gerade das Licht hat, das er braucht, um die Noten lesen zu können, das Publikum aber im Dunkeln sitzt und man vielleicht für diese Atmosphäre auch schon vor dem Konzert sorgt, dass die Leute in diese Kirche hineinkommen und in diese Stille, in diese gedimmte Lichtsituation hineinkommen und eine 20 Minuten haben, dann merkt man erst einmal, dass sie sich plötzlich nur noch ganz leise miteinander unterhalten und in diese Stimmung, in das Konzert hineingetragen werden. Und dann merkt man auch, dass am Ende des Konzertes, wir sorgen dann auch regelmäßig dafür, dass in den Konzerten, wir bitten einfach darum, dass während des Konzertes nicht geklatscht wird, sondern erst, wenn es Bedürfnis danach besteht, am Ende. Und dann dauert das auch erst einmal. Dann ist nach dem letzten Klang dauert es erst einmal bis zu 20 Sekunden. Und wer weiß, wie viel 20 Sekunden Stille in einem Konzert dauern können, der weiß, wie lang das ist.
Gerade wenn ich als Publikum meine Emotionen loswerden will. Also ich verstehe das total. Ich mag klatschen und applaudieren im Rahmen eines Konzertes überhaupt nicht.
Ja.
Gut, es gibt immer Menschen, die vorpreschen, aber sozusagen gerade die Stille danach ist ja das Packende, weil sich alles ersetzt.
Aber interessant finde ich, dass es geht sehr vielen Menschen so wie dir. Ne? Also, du bist bei weitem nicht der Erste, und ich meine, du bist ja selber so drin im Business. Man könnte jetzt sagen, ja, für dich ist das eigentlich normal, dass die Leute klatschen. Und ich höre ja immer wieder, dass es ganz viele Menschen sagt, die sagen würden, oh, es wäre so schön, wenn mal Ruhe wäre. Ich habe ein ganz traumhaftes Erlebnis im Freiburger Münster mal gehabt. Da haben sie das War Requiem von Britten gemacht. Ja. Ich glaube, das war zu der Zeit, als der Krieg im Irak losging, in den 90er Jahren. Und da haben sie dieses Requiem aufgeführt. Und das hört ja, es hat ja immer diesen Tritonus-Choral da drin, dieses wunderschöne Stück, mit dem dieses ganze Stück dann auch endet, ja. Dieser A Cappella-Choral am Ende. Dieses Freiburger Münster, da waren, ich meine, es seien mindestens 2000 Leute gewesen. Es war unfassbar voll. Ich kam zu spät, ich musste dann hinten stehen. Man sah dann das Orchester und so ganz weit vorne und dieses so. Und nach diesem Konzert war absolute Stille. Es hat kein Mensch geklatscht. Es war Stille, 20 Sekunden lang wieder. Und dann fingen die tiefsten Glocken des Münsterfings an zu läuten.
Das packt mich jetzt, wenn du das erzählst.
Unfassbar. Also das war ein Erlebnis, das werde ich meinen Lebtag nicht vergessen. Das war das schönste Konzertende, das ich jemals erlebt habe. Es war das ergreifendste Moment. Und es sind alle Menschen sind stillschweigend aus diesem Münster, alle 2000 Menschen aus diesem Münster herausgetreten. Das war, ich glaube, auch im November oder so. Man ist ja in diese Kälte. Und also so. Und hatte ich gerade angefangen zu studieren. Und ich glaube, dieses Erlebnis hat mein gesamtes Verständnis davon, wie man eigentlich Konzerte machen sollte, grundlegend verändert. Es war dann eben auch so, dieses Münster war auch nicht hell ausgeleuchtet, Es war relativ dunkel, man sah nur vorne das Orchester in den Chor Und das war es dann schon. Ne? Und das finde ich, wir gehen ja heutzutage, die wenige Menschen gehen nur noch in Kirchen, gehen nur noch in Gottesdienste. Man geht in Kirchen, also Kirchen sind vor allem Kulturorte geworden. Aber was mir eben fehlt, ist dieses spirituelle Erlebnis. Dieses Geheimnis, das ist mir wichtig. Das gibt es in meinem Leben und ich möchte mir das auch bewahren. Ich möchte gerne, dass die Konzerte, die man in solchen Orten macht, die Möglichkeit bekommen, diesen Raum neu zu öffnen, dass man das, was man vielleicht in Gottesdiensten nicht mehr erlebt heutzutage, dass man das vielleicht dort erlebt. Und dafür muss man aber die Konzerte auch anders gestalten, als sie gemeinhin gestaltet werden. Ich glaube, man muss den Raum mit in das Konzert integrieren. Oftmals, wenn ich die Möglichkeit habe und die Kirchen frei bestuhlbar sind, nehme ich das Ensemble oder nehme ich die Musiker und stelle sie in die Mitte und nehme das Publikum außenrum herum, sodass alle auf die Mitte hin konzentriert sind. Und in der Mitte ist nichts, da ist eine Leere. Und alle sind auf diese Leere hin, auf dieses Geheimnis hin, sage ich jetzt mal etwas im übertragenen Sinne, ausgerichtet. Und auch das schafft Stille. Und ganz oft erlebe ich, dass Menschen dann aus diesen Konzerten rausgehen und sagen, sie sind so ruhig geworden, sie sind komplett anders reingegangen, als sie rausgegangen sind am Ende. Und das, finde ich, ist das schönste Kompliment, das man dann machen kann.
Das Interessante ist ja, dass es aber auch Künstler gibt, also veranstalte ja auch ab und zu Konzerte. Ich gehe dann immer vorher hin und versuche mit dem Künstler zu sprechen, wie wollt ihr es haben, mit dem Applaus. Und ich würde sagen, gängig ist jetzt tatsächlich, dass das natürlich nicht nur im Programmheft steht, bitte erst nach dem Konzert applaudieren, sondern dass jemand eine Begrüßung spricht und das eben inkludiert, diese klassische Ansage, bitte stellen Sie Ihr Mobiltelefon aus und Applaus bitte erst am Ende, wenn es Ihnen gefallen hat. Es gibt aber tatsächlich auch Künstler, die sagen, nee, uns gibt der Applaus tatsächlich noch weitere Motivation. Dadurch sehen wir, dass es den Leuten gefällt, weil das wissen wir auch, wenn du auf der Bühne stehst und ins Publikum schaust, so richtig Emotionen kriegst du ja nicht gespiegelt. Yeah. Seltenst. Yeah. So, ich versuche dann schon auch mal ein Lächeln, wenn ich im Publikum bin, so um dem Künstler zu zeigen, hey, es gefällt mir, was du tust, oder ich bin ergriffen. Sowas. Aber also das gibt es eben doch tatsächlich auch, dass Künstler sagen, nö, das stört uns gar nicht und das reißt uns auch jetzt nicht aus irgendeinem spirituellen Kontext raus. Ich kenne das aber ich habe ein ähnliches Erlebnis tatsächlich, was du mit dem Freiburger Münster hast. Ich bin ja nun selber ehemaliger Knabenchorist und habe zu meiner Knabenzeit, das muss dann eben Jahrzehnte ist es her auf jeden Fall, da sangen wir in der Basilika Waldsassen, das ist so ganz unten Süden, tschechische Grenze und das waren eben auch 2.000 bis 3.000 Leute, rappeldicke voll und nach dem Konzert standen die alle nur auf. So, statt Applaus, das Publikum erhob sich.
War das verabredet?
Das ist da so üblich.
Das ist so.
Also die Gemeinde wusste das. Ich kann mich nicht erinnern, ob da irgendwas abgedruckt war, dass das so läuft. Aber das ist für einen 10-Jährigen oder 11-Jährigen, der das nicht kennt, weil normalerweise, wenn ein Knabenchor-Konzert beendet war, dann applaudiert man halt, nicht? Und
du dachtest, ein Lächeln und so. Sind die so enttäuscht oder?
Aber es hat mich so gepackt. Ich glaube, das ist das, was dein Erlebnis eben in Freiburg war. Ja, total. Ich finde das, was für eine Ehrerbietung, eine Respekt.
Das heißt, du hast als Knabe schon gespürt, dass das was Besonderes ist.
Absolut. So, was für ein Respekt der Musik gegenüber. Ich bin auch ganz ehrlich, ich stehe auf dieses Aufstehen als Respekt erweisen. So, das ist ja irgendwie, wenn der amerikanische Präsident den Raum betritt, steht mir auch auf. So, Captain, mein Captain, genau. So. Aber das fand ich sehr, sehr prägend. Und insofern gehe ich da absolut mit. Dieses erstmal den Klang auch auf sich wirken lassen, die eigene Ergriffenheit zulassen über das, was man da gerade erlebt hat. Also da gehe ich absolut mit. Und die Dunkelheit ist natürlich, jetzt kommt sozusagen der Veranstaltungstechniker, erlebst du ja heutzutage auch so. Nein, es muss eine gewisse Grundbeleuchtung da sein, wegen, was ist, wenn eine Panik ausbricht. So. Ja, ja. Aber ich denke, du wirst dich da immer überzeugend durchsetzen.
Ja, ja. Es ist erstaunlich, ist es dann oftmals einfach so das... Ja, das Schwäbische, das haben wir immer so gemacht.
Ja.
So. Also das war schon immer so. Und wenn man dann tatsächlich ein bisschen dranbleibt, dann lassen sich die Leute dann auch überzeugen, weil sie dann doch so viel Respekt vor den Künstlern dann doch haben, dass sie sagen, okay, gut, wenn die das so sagen. Klar, man muss ein bisschen darauf achten, dass Fluchtwege und sowas, aber mit der Beleuchtung hat das immer nichts zu tun. Also es ist dann ja auch immer noch so viel Licht, dass man dann schon auch noch seinen Platz findet. So ist es nicht. Aber man merkt dann eben doch, dass sie hinterher auch sehr, sehr dankbar sind, weil sie ihre eigene Räumlichkeit so vorher noch nie erlebt haben. Und ich habe das auch noch weitergetrieben. Also ich finde, das hat durchaus was Sakrales. Also es geht jetzt nicht nur um diesen Raum, sondern es geht auch nicht nur um die Musik, sondern es geht um dieses ganze Zusammenspiel von Raum, von Musik, von Menschen, die Musik machen und von Menschen, die Musik hören. Diese vier Elemente, das spielt immer zusammen. Und das ist etwas anderes. Das ist für mich ein sakraler Raum, der unterschieden ist von dem profanen Raum außerhalb der Kirche. Und ich habe deshalb, so oft es mir irgendwie möglich war, eine Schleuse, auch eine Sichtschleuse eingebaut. Sodass es auch, oftmals ist es ja so, dass in den Konzerträumen, gerade in den Kirchen, der Kassenraum im Vorraum der Kirche ist und aber man dann trotzdem schon oftmals durch Glastüren in den Kirchenraum hineinschauen kann. Und ich habe, so oft es mir möglich war, versucht, das zu verhindern. Ah, ja. Damit man eben draußen an der Kasse, das ist für mich noch profane Welt, und dann lässt, wie in so einer Geisterbahn, lässt man die Leute dann durch so eine Schleuse durchtreten und dann treten sie in eine völlig andere Welt ein und spüren sofort instinktiv, dass das wirklich eine andere Welt ist, und dann verhalten sie sich auch komplett anders und werden still und genießen das dann auch. Mhm. Und es ist dann auch, man muss da gar nichts ansagen. Das ist einfach so eine ganz natürliche Reaktion.
Darf ich nochmal bei dem Requiem bleiben, über das wir ja vorhin schon sprachen? Das ist ein größeres Projekt, sagtest du, mit verschiedenen Klangkörpern, die zusammenwirken. Wie findest du diese musikalischen Partner?
Das kam jetzt zustande, also ich habe ein Vokalensemble ins Leben gerufen, das Lyrus Ensemble. Das sind 6 professionelle Sängerinnen und Sänger aus Berlin und aus Potsdam. Und der eine Sänger von denen, Alexander Lust, das ist der Bassist des Ensembles, der gleichzeitig auch einfach ein sehr gut vernetzter Musiker ist, der viele Menschen in diesem klassischen Musikbereich kennt, sehr viel mehr als ich übrigens. Der hat mich mit 2 Chorleitern zusammengebracht, mit dem Hans-Joachim Lustig aus Potsdam und mit Nils Jensen aus Berlin. Der Hans-Joachim Lustig ist Leiter von I Vocalisti, Chor aus Lübeck, den wirst du gut kennen. Und er hat vor ein paar Jahren das Chorwerk Potsdam gegründet und dort gibt es auch einen Kammerchor, der auch recht gut ist. Auch wenn er eben das alles jetzt noch im Aufbau ist, aber das ist, was ich schon gehört habe, war schon schön. Und Nils Jensen ist Chorleiter in Berlin und mit dem kam zunächst einmal eine Idee zustande. Er hat einen Bessiner Kammerchor, nennt er sich. Das ist ein Ensemble von 10 Sängerinnen und Sängern. Mit denen und dem Lyris Ensemble wollten wir eine Kooperation machen. Und ich wusste aber, dass er auch noch andere Chöre hatte, unter anderem den Kammerchor Canzoneo in Berlin. Und nun kam das so zustande, dass Alexander, oder ich hatte mit beiden Chorleitern und Alexander zusammen schon mal erwogen, könnte man nicht irgendwelche kleineren Projekte mal zusammen machen, zusammen mit dem Lyris Ensemble und Chören von denen beiden. Und nun hatte ich eben Anfang dieses Jahres die Idee, dieses Requiem zu machen. Und zwar war auch einer der Hintergründe, dass ich das Lyris Ensemble ein bisschen mehr vernetzen wollte. Ich wollte also, dass es mehr so bilaterale Konzerte gibt mit anderen Ensembles zusammen. Das macht sich ja immer ganz gut. Dann teilt man sich die Publikumskreise, erweitert sich gegenseitig, macht sich gegenseitig ein bisschen bekannter. Und ich hatte mir also überlegt, kann man das nicht überhaupt so aufziehen, dass man mit insgesamt 5 Gruppen zusammenarbeitet und dieses Requiem so aufzieht über einen längeren Zeitraum, dass man immer Teile des Requiems gebe ich an einen Chor ab und an das Lyris Ensemble. Und entweder machen die was doppelchörig zusammen oder das Lyris Ensemble singt einen Teil und der jeweilige andere Chor singt einen Teil. Und dann tragen beide Ensembles noch was aus ihrem Repertoire mit bei. Das Lyris Ensemble macht jetzt tatsächlich nur Musik von Lyris. Mhm. Und der andere, jeweilige andere Chor singt dann noch ein Renaissance-Programm oder sowas. Und daraus machen wir erst einmal 4 bilaterale Konzerte. Ja. Also es gibt 4 Chöre und das Lyris Ensemble. Mhm. Und das Lyris Ensemble macht mit jeweils einem Chor ein bilaterales Konzert. 4 Konzerte beginnt in 2024 und geht dann durch ganz 2025 hindurch. Und am Ende kommt ein 5. Konzert, wo man dann nur die vorher schon mal angesungenen Teile aus dem Requiem dann komplett zusammensetzt und dann in diesem Schlusskonzert dann das gesamte Requiem aufführt. Und dann eben keine Repertoirestücke mehr, sondern dann nur noch das Requiem. So. Und das habe ich denen vorgeschlagen und die waren sofort von dieser Idee, diese Konzerte so zu gestalten, sehr angetan. Und dann hat sich aber relativ schnell, ich war noch nicht klar, was kann man da für Ensembles ansprechen insgesamt. Und dann stellte sich aber heraus, naja, wir haben ja selber, es war die Idee, organisatorisch das trotzdem doch auch möglichst wenig Leute zu verteilen. Und da haben wir gesagt, am besten wäre es natürlich, wenn es eigentlich nur diese beiden Chorleiter und der Komponist sind. Und dann haben die beiden gesagt, naja, wir haben ja auch mehrere Ensembles. Also wir haben, Hajo sagte dann eben, er hat das Chorwerk Potsdam, den Kammerchor, er hat aber auch Ivocalisti,
ja,
die ich wiederum schon von früher her kannte, von einem Chorwettbewerb. Und Nils sagte, naja, er hat neben dem Bessiner Kammerchor eben auch noch einen Kammerchor Canzoneo. Und dann wäre das sozusagen alles aus 2 Händen, aber man hätte trotzdem schon, oder aus 3 Händen, man hätte trotzdem aber schon 5 Ensembles zusammen. Und so ist das entstanden.
Ja.
Und jetzt, dann haben wir, waren die nächsten Schritte dann zu gucken, okay, wo führen wir das auf welche Räume? Und
du brauchst ja dann bei diesen bilateralen Konzerten auf jeden Fall auch diese Klangräume, ne?
Richtig,
wenn das also sozusagen dieses, sag ich mal, diese verschwimmende Akustik haben soll.
Ja.
Aber solche Orte wird es wahrscheinlich in Potsdam und Lübeck und so geben.
Ja, genau. Also wir kamen dann eben, die erste Idee, wir haben dann halt von hinten her gedacht, wo machen wir die Hauptaufführung? Und dann dachte ich, na, Berliner Dom wäre dann schon gut. Dann lass uns doch lieber gleich ganz groß denken. Und weil ich einfach auch, das ist ein Raum, mit dem man auch toll raumakustisch arbeiten kann. Die haben viele Emporen, das ist ein Rundbau. Das heißt, man hat nicht so eine Länge, die dann überbrückt werden muss, sondern man kann es, die Entfernungen sind von überall her zum Publikum gleich. Das finde ich schon immer sehr vorteilhaft an solchen Räumen. Dann hat Hajo, der ist mit Ivocalisti sehr oft in der Herz-Jesu-Kirche in Lübeck. Das ist auch eine sehr große Kirche, auch eine sehr große, viel Nachhall. Da bietet sich das dann eben an. Und jetzt sind wir noch in Potsdam dabei, eine große Kirche anzufragen. Und haben für das 4. Konzert auch bereits die Zwingli-Kirche in Berlin angefangen, die auch eine sehr gute Akustik hat. Und genau, und so sind die Räume.
Ich freue mich auf die Termine, die werde ich dann auch gerne,
ja, genau,
gerne kommunizieren. Ja. Ich finde das zu diesem Requiem total spannend, dass dieser Berliner Dom, weißt du, wenn Akustik eher so als Problem aufgefasst wurde bisher, ne? Weil irgendwie, wenn du da eine Matthäus-Passion machen willst, dass dann eben Klänge verschwimmen und so Harmonien gar nicht mehr klar zu erfassen sind, dass du das quasi als Stärke nutzt oder deine Klangwelt da integrierst und dass die dann sagen, ja, das ist super, das machen wir, das freut mich total. Wer hat dich denn neben diesen beiden oder neben diesem Musiklehrer, du sagtest schon Matthäus Passion von Johann Sebastian Bach, was hat dich noch beeinflusst klanglich?
Jetzt im klassischen Bereich?
Ja, lass uns da mal bleiben.
Mhm. Also ich habe, also Bach war, also es ist sehr, sehr vielfältig. Bach ist, an Bach liebe ich schon, dass dieses, ja, diese tiefe Religiosität, wobei ich immer nie ganz weiß, ob man das nicht doch auch hineininterpretiert, weil man eben weiß, dass er eben Kirchmusiker war. Das geht mir auch bei Bruckner immer so, dass ich diese Werke, diese gerade diese Chormotetten deshalb so unfassbar schön finde, weil ich einfach auch weiß, dass das so ein unglaublich und tiefer gottesgläubiger Mensch war. Etwas, was mir selber gar nicht so, ich glaube, Gläubigkeit ist auch eine Gnade, die einem gewährt werden muss. Und ich habe diese Gnade so in dieser Tiefe vielleicht nicht erfahren, aber es zieht mich immer wieder dahin. Da sind immer wieder, ich glaube, auch einer der Gründe, um das vielleicht noch abschließend zu beantworten, warum ich dieses Requiem auch schreibe, ist, ich habe mich entschlossen, den gesamten Text komplett auch zu vertonen. Auch mit zusätzlichen liturgischen Elementen, weil ich mich auch dieser Schwere dieses Textes mal nähern wollte und mich dem auch mal auseinandersetzen wollte. Viele Komponisten lassen viele Teile des Textes ja weg. Und ich dachte mir, versuch dich dem mal auseinanderzusetzen, auch mal zu gucken, was es mit mir auch auf dieser Meta-Ebene, auf dieser transzendenten Ebene, was es macht, ob ich hinterher ein anderer Mensch bin, in diesem Bereich auch, als ich es vorher war. Das ist im Moment so etwas, was ich für mich auch als Künstler auch versuche, mal herauszubekommen. Ja, aber eben, also ich habe Bruckner und Bach schon angesprochen, aber dann gab es eben auch Leute, gerade im Studium hatte ich eine ganz lange Phase, wo ich dann mich mit Luigi Nono sehr, sehr weitgehend auseinandergesetzt habe, gerade so mit dem späten Luigi Nono, diese ganzen so Prometeo, diese großen Höroper in Salzburg gehört und so. Also das war eine Musik, die mich unglaublich fasziniert hat. Viel Wolfgang Rien natürlich auch. Aber dann natürlich, ja, dann begegnet man Avo Pärt. Und wenn man dann in der Musikhochschule von Avo Pärt anfängt zu reden, ja, dann merkt man, wie die ganzen Kompositionslehrer da so ein bisschen die Nase rümpfen. Und dann
tatsächlich?
Ja. Und dann kam dann so, weiß ich noch ganz genau, werde ich nie vergessen, wie ich Dieter Mack, Musiktheoretiker an der Freiburger Musikhochschule, dann mal auf Avo Pärt ansprach und dann sagte ich nur, ja, das ist für mich einfach, das ist nur eindimensional, da ist ja nichts dahinter. Und ich dachte mir damals schon, ihr hört es nicht.
Ja.
Pärt selber sagte mal, ich finde ein sehr, sehr schöner Satz, ich erkannte, dass es genügte, wenn man nur einen einzigen Ton schön spielt. Und da ist sehr viel Wahrheit eben drin. Und wenn man jetzt sieht, und jetzt kann man vielleicht nochmal den Bogen zur ganzen auch elektronischen Musik, auch zur ganzen cineastischen Musik schlagen, wenn man sieht, was Avo Pärt für eine unfassbare Auswirkung auf die Filmmusik gehabt hat,
ja.
Das hat man damals noch gar nicht geahnt, aber ich habe damals schon in den 90er Jahren gab es schon sehr, sehr viele Filmregisseure, Tom Tykwer zum Beispiel, seine gesamten frühen Filme, überall ist Avo Pärt mit dabei. Und das, und mittlerweile gibt es ganze in den Tonstudios arbeitet man oder als Komponist, als Filmmusikkomponist arbeitet man auch sehr, sehr viel mit sogenannten Libraries, also so Chor-Libraries, die also Chorklänge einproduzieren, Orchesterklänge ersetzen. Und da werden ganze Libraries, da sagen die das produziert haben, sie sagen, ohne Avo Pärt wäre so eine Art von Klang überhaupt nicht entstanden. Das sind dann so Orchesterklänge, die so ganz fragile, verlöschende Streicherklänge, ganz zerbrechliche, glasartige, gläserne Klänge produzieren. Das ist alles da entstanden in seinen ganzen frühen Streicherstücken, da auch aus den 70er Jahren so. Also so, das war sicherlich ein Komponist, der für mich und meinesgleichen schon sehr, sehr prägend war.
Eine hochemotionale Musik, die mich die mich bewegt bei Avo Pärt. Ich konnte oder ich hatte das Glück, ihn tatsächlich mal ein ganzes Wochenende zu erleben.
Was habt ihr da gemacht?
Es war in Limburg, da gibt es das sogenannte Chorleiterforum. Da kommen also Chorleiter aus ganz Deutschland zusammen und bilden den Arbeitschor.
Ja.
Und es werden Komponisten eingeladen, die ihre Werke vorstellen. Und ich glaube, das war ein Wochenende mit Avo Pärt aus Estland. Und ich glaube, es war Veljo Tormis noch dabei. Ja. So, und dann sitzt da ein älterer Herr in all seiner Ruhe und Gelassenheit. Und du spürst so eine Aura, der ist durchflutet von Klang, würde ich sagen. So, und ein ganz, ganz ruhiger Typ. Und ich habe immer so dieses Bild, dieses Wochenendes vor mir, ihn da erlebt zu haben. Und wenn ich seine Werke höre, dann habe ich so diesen ja, ganz ruhigen, einfachen Mann, der irgendwie ein Geschenk ist für alle Musiker, finde ich, die hier auf diesem Planeten rumlaufen. Ja. So, was hat dieser Mann uns gegeben?
Ja. Also dass
du diesen Namen nennst.
So eine ganz mönchische Ausstrahlung, sicherlich nur vom Äußeren, sondern auch von seiner ganzen Art her.
Ja,
hat er denn eigentlich, das würde mich mal sehr interessieren, wie hat denn der mit euch gearbeitet? Also er selber ist ja nun kein in dem Sinne kein praktizierender Musiker, so, ne?
Ja, er saß daneben. So, er hat arbeiten lassen, sozusagen. Es gab einen, ich weiß gar nicht, wer tatsächlich dieses Seminar gehalten hat. So, es ging aber um seine Werke. Er saß quasi neben dem Flügel und hat dann sozusagen schon Einfluss genommen, aber hat nicht sehr aktiv dieses Seminar geleitet.
Also es waren eher interpretatorische Sachen? Oder
es war so Werkeinführung in seine Kompositionen. Dann wurde mal eine Stunde daran gearbeitet und eine halbe Stunde an jener Komposition. Und dann, ich weiß nicht mehr, wer der Referent war tatsächlich, drehte sich dann eben immer zu Avo Pärt um und sagte, is that right? Und dann nickte er oder stand eben mal auf und sprach selber ein paar Worte. Aber sehr, sehr, sehr eindrucksvoll und sehr zu Herzen gehend tatsächlich. Du hattest Bruckner genannt und die Frage wollte ich dir als Komponisten tatsächlich auch stellen. Von Bruckner weiß man ja, ich kenne mich so ein bisschen in seinem symphonischen Werk aus. Da gibt es eine erste Version, eine zweite Version, dann wird er nochmal überarbeitet. Der ist ja auch wirklich hemmungslos von der Kritik gepeitscht worden. Ja. Der Erfolg kam ja dann, glaube ich, erst mit der vierten Sinfonie. Gibst du Ruhe, wenn ein Werk abgeschlossen ist?
Ja.
Du fasst es nicht nochmal an und nimmst es dir nochmal vor? Und,
Nein. Also außer ich nehme es nochmal heran, im Sinne einer Bach'schen Parodie, setze nochmal einen anderen Text. Also es ist jetzt gerade tatsächlich im Requiem, überlege ich, ob ich ein Stück, das ich vor 2 Jahren schon mal geschrieben habe und auch mit dem Lyrus-Ensemble schon mal aufgeführt habe, ob ich das da einbauen werde. Aber das ist jetzt keine Überarbeitung des Werkes, sondern es ist tatsächlich parodierendes Arbeiten. Ich habe auch große Probleme damit. Mein Ensemble zum Beispiel, die möchten gerne dieses Programm, was wir erarbeitet haben, womit wir auch eine CD aufgenommen haben, dass, wenn es nach denen gegangen wäre, hätten wir das jetzt einfach auch 2-3 Jahre so weitergemacht. Und sie sagen mir auch immer, schreib doch jetzt für das neue Programm sowas wie da. Das war doch toll.
Ja.
Und ich merke ja, aber ich bin weiter. Und deshalb gehe ich nicht wieder zurück. Aber weißt du denn, warum Bruckner das so überarbeitet hat? Das weiß ich tatsächlich nicht so genau. Ich weiß es auch, gerade bei den Sinfonien ist das ja, gibt es, glaube ich, 3-4 Fassungen.
Oder ja, so. Ich glaube, wenn ich das richtig zusammenfasse, dass der einfach durch die Kritik so getrieben war, dass er dann letzten Endes auch mit seinen großen ersten Entwürfen gar nicht so zufrieden war, weil dann so eine Unsicherheit entstand. So, also möge es bitte nicht wieder ein Zerriss werden, so, und dann gehe ich halt nochmal ran. Aber wie gesagt, ich bin kein Musikwissenschaftler, kein Musikhistoriker.
Das kenne ich auch nur von Hindemith. Von dem sagte man wohl auch, dass er dann immer, wenn dann irgendwie die Dirigenten oder die Musiker ihm gesagt haben, kann man das nicht so und so machen? Ja, machen wir nochmal.
Okay, geht nicht ein bisschen D-Dur. Und aber super, genau, schöne Überleitung. Hast du Lieblingsharmonien, Lieblingstonarten, in denen du dich bewegst?
Also viel hängt im Moment, gerade wenn es um Chormusik geht, hängt natürlich viel mit Stimmumfängen zusammen und auch viel damit. Ja, viel mit Spitzentönen. Ich finde, gerade bei Frauenstimmen finde ich es, man braucht sehr gute hohe Soprane, wenn man die hohen Töne auch leise haben will. Und leider ist das in meinen Kompositionen sehr oft so, was die Dirigenten immer etwas zur Verzweiflung bringt, wenn da irgendwie bei einem hohen Gen Pianissimo steht, dann sagen sie, das ist nicht zu machen. Und ich sage, ich will es aber trotzdem gerne. Diese Begrenzungen führen zu ganz bestimmten Tonarten schon mal. Mhm. Dann ist es so, dass ich sicherlich von meinem ganzen Naturell her, und wenn man Requiem komponiert, dann liegt das vielleicht auch, ist das vielleicht auch erklärlich, sicherlich eher im Moll-Bereich unterwegs bin. Interessanterweise sind aber die Stücke, von denen man in meinen Konzerten nachsagt, dass sie am ergreifendsten sind, sind erstaunlicherweise fast alles Dur-Stücke.
Ah ja.
Ich glaube deshalb, weil in vielen meine Musik, und das schlägt sich vielleicht nochmal die Fragen ganz zum Anfang vom Podcast auch zurück, angefangen habe ich Musik, mein Vater hat mir Musik in die Wiege gelegt. Er hat mich sehr früh, wofür ich ihm bis heute dankbar bin, immer abends mit mir gesungen. Ja, etwas, was viele ja heute nicht mehr machen. Also,
ja, das stimmt.
Du wirst es von Knabenchören auch wissen. Also ich glaube, es ist erschreckend, wie sehr das sängerische Vermögen in dieser Gesellschaft zurückgegangen ist, weil die Kinder einfach nicht mehr singen. Das wird da angelegt. Und ich bin eben bis heute dankbar. Und deshalb diese ganzen Kinderlieder, das sind Volkslieder alles gewesen, auch so alte Sachen, die trage ich immer noch in mir und die kommen in meiner Musik auch immer wieder, kommt diese Kinderliedhaftigkeit kommt immer wieder durch. Und da sind aber die meisten sind eben auch in Dur. Das schönste Beispiel ist für mich, es waren zwei Königskinder. Das ist das Traurigste, was es überhaupt nur gibt, und das steht in Dur. Ja, das ist also, wie man in einer Tonart sowas Trauriges erleben kann. Also so. Ich glaube, deshalb, deshalb ist das sind wahrscheinlich meine die Stücke, wo dann die Menschen dann in den Konzerten dann, wo man dann auch merkt, sie sind wirklich sehr bewegt. Das sind tatsächlich eher Dur-Stücke.
Ja. Ah ja. Und wie kommst du zu deinen Titeln? Also wenn ein Werk abgeschlossen ist, oder hast du den Titel schon während der Komposition, oder benennst du eine fertige Komposition erst nach Abschluss der Arbeit?
Grundsätzlich ist es so, wenn es um Chormusik ist, ich schreibe immer erst die Musik und dann den Text. Das ist dieses Mal beim Requiem zum ersten Mal in meinem Leben wirklich anders. Mhm. Und von daher, wenn die Musik fertig ist, hat sie einen ganz bestimmten Charakter. Und ohne den jetzt tautologisch doppeln zu wollen im Text, das kann man ja eh nicht. Aber natürlich hängt das dann irgendwo mit da zusammen. Und manchmal gibt es Musiken, wo ich das Gefühl habe, die ist mir so wichtig, dass ich möchte, dass der Titel wirklich nur ein einziges Wort ist, damit es fasslich ist. Und manchmal gibt es so eher parlierende Musiken, so erzählende Musiken. Und da kann das dann auch mal irgendwie ein Titel sein, der einfach irgendwie Roam the House All Night, ich streife durchs Haus die ganze Nacht. Da passt das dann wiederum. Also es gibt da keine Regel.
Warum komponierst du so viel Vokalmusik?
Zum einen, weil ich selber gerne singe und weil ich für mich gemerkt habe, dass ich meine Gefühle selber übers Singen gut ausdrücken kann. Mir persönlich geht es so, dass ich nichts so unmittelbar ansprechend, so unmittelbar berührend finde wie menschlichen Gesang. Wobei ich tatsächlich dabei Chorgesang meine. Also es geht bei mir offensichtlich immer um das Zusammenkommen von Menschen. Das hat wahrscheinlich etwas auch mit so einem Grundbedürfnis nach eingebunden sein. Ich bin jetzt als Komponist auch jemand, der oft auch alleine ist. Ich bin auch gerne alleine, aber für mich ist dann Musik immer auch etwas, hat etwas von Familie.
Mhm.
Ich habe auch die Chöre, die ich gegründet und geleitet habe, habe ich immer unter diesem Aspekt gesehen, es kommen Menschen zusammen und es gibt einen gemeinsamen Klang, und der ist am unmittelbarsten über die Stimme erreichbar. Es hat für mich was sehr, sehr Emotionales. Es hat etwas sehr Körperliches. Wenn ich singe, kommt mein Atem in Fluss. Es geht mir nach dem Singen oftmals viel besser als vor dem Singen. Das hat einfach eine therapeutische Wirkung. Für mich ist Musik ohnehin, hat sehr, sehr viel therapeutische Qualität. Es gibt Künstler, die sagen, also, Kunst sollte unter gar keinen Umständen was mit Therapie zu tun haben. Ich finde, dass bei mir ist das genau umgekehrt. Für mich ist das extrem wichtig. Und ich finde, Gesang, Chorgesang, gehört zu den stärksten therapeutischen Möglichkeiten, die der Mensch eben so hat.
Es ist ja auch das Instrument der Seele, die menschliche Stimme.
Ja.
Ja, das stimmt.
Und wenn ich dann so einen Chor höre, der eine Farbe hat, die ich bei keinem anderen Ensemble höre, und wo ich mir dann sogar zutrauen würde, diesen Chor dann unter den anderen auch wieder rauszuhören und trotzdem nicht beschreiben zu können, was das eigentlich ist, wunderbar. Das ist...
Und ich finde, das wahre Geschenk ist, wenn du jemanden gefunden hast, der das genauso wahrnimmt, weil er mit dir in diesem Raum gewesen ist, der das genauso emotional erfasst, wie du es gerade beschrieben hast. Und ich bin sehr, sehr glücklich, Lyrus, mit dir jemanden zu haben, wo das häufig vorkommt, nämlich das gleiche Klangempfinden zu haben und das Unbeschreibliche eigentlich im Klang von Stimme und von Musik gemeinsam teilen zu können. Dafür bin ich sehr dankbar. Genauso dankbar bin ich, dass du heute mein Gast bist und bedanke mich sehr, sehr herzlich bei dir.
Ich danke auch.
Bin sehr gespannt, was da kommt mit dem Requiem und lass mich bitte teilhaben, wann die Aufführungen stattfinden werden.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Das war Fette Stimmen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine freundliche Bewertung da und gebt dem Podcast eure Stimme, indem ihr ihn weiterempfehlt. Fette Stimmen gibt's übrigens auch bei Instagram und Facebook. Alles verlinkt in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal bei Fette Stimmen.